Herzlich willkommen zur 36. Episode des Focus on DevOps Podcasts und schön, dass ihr wieder dabei seid. Das letzte Mal hatten wir ein sehr technisches Thema mit HomeLab und wie man lokal Dinge testet und heute geht's mal in etwas, was ich zumindest Anfang des Jahres das erste Mal gehört hat. Es geht um das Thema RPA und das war seit langem mal wieder etwas, wo ich dachte, oh Gott, RPA, was ist denn das überhaupt? Was heißt denn das? Wofür steht das? Wovon redet ihr eigentlich überhaupt alle? Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir genau zu genau diesem Thema heute mal eine Episode. Ich habe mir Verstärkung mit dazu geholt von zwei Kollegen, die das Thema wahrscheinlich schon länger begleiten, als ich es überhaupt gehört habe. Und damit willkommen allerseits. Mit dabei ist heute auch der Thorsten Wack. Hallo Thorsten.
Hallo Enrico.
Thorsten, wer bist du und was machst du eigentlich?
Ja, also ich bin 45 Jahre alt, schon seit gefühlt einer Ewigkeit in der IT unterwegs, in verschiedensten Rollen. Angefangen hat meine Laufbahn bei der Deutschen Post AG vor über 20 Jahren im Bereich Dokumentenmanagement und Co. Und habe dann verschiedene Stationen gehabt, auch beim deutschen Softwarehersteller im Bereich Output Management und bin vor ungefähr 6 Jahren das erste Mal mit dem Thema RPA in Berührung gekommen. Habe seitdem das Thema so spannend gefunden, dass ich mich immer weiter damit auch beschäftigt habe. Bin jetzt seit Oktober letzten Jahres, so muss ich sagen, bei der SVA und unterstütze hier den Bereich Digital Process Solutions und dort auch mit dem Spezialthema RPA oder Robotic Process Automation.
Ein Traum, danke dir. Dann noch mit dabei der Axel Himmelreich, moin.
Moin, grüß dich. Ja, hier, mein Name ist Axel Himmelreich aus Köln und deutschlandweit für die SVA unterwegs und tätig. Ja, ich bin in der Rolle des Solution Sales oder auf gut Deutsch einfach Fachvertrieb unterwegs. Das heißt, ich unterstütze unseren Vertrieb in der Ansprache zu verschiedenen Themen, bin auch, wie der Thorsten, in dem Fachbereich Digital Process Solution angesiedelt. Und da beschäftige ich mich mit unterschiedlichen Dingen, sei es Service Management, sei es aber auch RPA, Process Mining, Asset Management. Das sind die Dinge, die ich so vorantreibe und schiebe. Und das Thema RPA beschäftigt mich auch in etwa so lang, wie der Thorsten das eben gerade gesagt hat. Da hatte ich meine ersten Projekte als technischer Begleiter für die ganzen Sachen, auch im Projektmanagement sehr aktiv gewesen. Ja, und das sind alles erklärungsbedürftige Themen und erklärungsbedürftige Software und damit auch das Thema Adoption in Unternehmen rein. Da muss man sehr viel Verständnis aufbringen, genau gucken, was da im Business passiert und in der IT. Und ja, das erzähle ich Tag ein, Tag aus und auch heute hier, genau.
Es ist faszinierend, da sind so viele Buzzwords mit dabei, die ich vorher noch nie so präsent gehört habe. Gibt es da einen bestimmten Grund für, warum das gerade jetzt an so vielen Stellen aufpoppt? Oder ist das einfach nur, weil mein Mikrokosmos irgendwie mit dem kollidiert, was ihr so macht?
Ja, also ich sag mal, die Themen sind schon länger bekannt oder gibt es schon auf dem Markt. Aber es ist schon ein deutlicher Wachstumsmarkt dahinter. Also Robotic Process Automation, das gibt es schon relativ lange. Ne? Man kennt das so als mausgeklicktes, geführtes System. Aber da kommen wir dann, denke ich, auch im weiteren Verlauf der Sendung dazu. Der Plattformgedanke, der dahinter ist und wie auf so einer Plattform Dinge angereichert werden, um dieses Thema RPA besser zu unterstützen, sei es durch Business Process Management Logiken, also das Visualisieren von Prozessen, ein Stück KI, also künstliche Intelligenz, die da reingewoben wird. Das sind ja alles Dinge, um dann so Plattformen auszubauen und nehmen dann damit natürlich auch immer mehr und mehr an Gewicht und Wichtigkeit zu. Und ja, natürlich sind wir natürlich auch in einer Zeit unterwegs, die auch das einfach mit sich bringt, dass wir sinnhaftere Arbeit machen müssen. Ne? Fachkräftemangel, demografischer Wandel, das sind so die Stichwörter, die einzielen. Und da können wir auf jeden Fall damit ein Stück Last bei den Unternehmen halt nehmen.
Das heißt, Robotic Process Automation, sprich, da ist so ein Roboter, der tut irgendwie Dinge, um Prozesse zu automatisieren. Das macht in meinem Kopf direkt irgendwie Verknüpfungen zu verschiedenen Themen, die manch einer vielleicht schon kennt, oder vielleicht stelle ich mir auch was ganz Unterschiedliches davor. Ich denke zum Beispiel direkt an sowas, was Krankenkassen eingeführt haben, wo dann irgendwie, wenn ich auf die Seite komme, mich direkt ein Chatbot triggert und sagt, hier, was willst du eigentlich von mir? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Oder dass irgendwo anders eben Bots sind, die einfache Dinge, die mal definiert wurden, wegautomatisieren. Von daher macht es wahrscheinlich Sinn, dass ihr mir mal kurz erklärt, was sind denn eigentlich so, also wo fängt es eigentlich an, wo hört das auf und was sind vielleicht so Standardfälle und wo sind vielleicht auch die üblichen Verwechslungen mit eigentlich ganz anderen Themen, die damit gar nichts zu tun haben. Also in a nutshell mal so ein bisschen, holt mal ein bisschen aus.
Also wenn wir jetzt tatsächlich den Kern von RPA angehen, hast du das jetzt mit dem zweiten Use Case schon ganz gut umschrieben, ja, etwas durchklicken, ja, der Chatbot ist schon wieder ein Thema, was in Anführungsstrichen oben drauf gesetzt ist, ja, was nicht unbedingt ein natives RPA-Thema ist, sondern tatsächlich, man kann sich, ich sag mal so, vorstellen wie ein besseres Excel-Makro, ja, was eben sich durch Fachapplikationen durchklickt. Man kennt es ja vielleicht auch aus dem Bereich Testautomatisierung, dass man ja immer wieder dieselben Eingabemasken durchlaufen muss, ne, und in seinen Softwareentwicklungszyklen. Jetzt ist RPA natürlich noch einen Schritt weiter, dass man sagt, naja, das, was wir da im Test machen konnten, indem wir eben genau die Felder mit den Daten befüllen, das können wir eigentlich ja auch produktiv machen. Und nicht nur auf eine einzige Applikation bezogen, sondern wenn wir jetzt feststellen, der Kollege nimmt zum Beispiel eine strukturierte E-Mail entgegen oder ein E-Mail-Attachment wird an ein bestimmtes Postfach gesendet, um jetzt mal einen Use Case plastisch darzustellen. Der Bot kann das runterladen automatisch mit den Bordmitteln, die er dort hat, kann, wenn es sich um ein strukturiertes Dokument handelt, bestimmte Felder auslesen und genau diese Daten dann eben in Eingabemasken, beispielsweise in SAP oder sonstiges ERP-System eingeben oder auch Mainframe-Systeme bedienen oder ähnliches und dort eben genau durchklicken mit dem Zusatz, dass ja nicht immer alles richtig läuft, ne? Bei der Test-Automation würde man sagen, ja, hurra, Fehler gefunden, darf der Entwickler nochmal dran. Bei RPA ist es ja oftmals so, dass wir transaktionsbasiert vorgehen und dort häufig auch ein höheres Workload haben, häufig, nicht immer. Und in dem Fall, wenn der Bot dann auf einen Fehler laufen würde, muss er auch in der Lage sein, auf diesen Fehler direkt zu reagieren und zu sagen, so, muss ich jetzt den Prozess komplett gegen die Wand fahren? Oder kann ich einfach sagen, dieser Datensatz war jetzt irgendwie fehlerhaft, da muss ein Mensch sich drum kümmern. Ich laufe jetzt in den nächsten Zweig und fange nochmal von vorne an mit einem anderen Datensatz. Also dieses autonome Abarbeiten von Prozessen, ohne dass irgendjemand dem Bot direkt erstmal über die Schulter schaut. Das nennen wir dann auch Unattended Automation, ja, also nicht menschlich interagiert. Und es gibt noch einen zweiten Themenbereich, den nennen wir Attended Automation. Das ist dann sozusagen der digitale Assistent. Und dann darf man sagen, zum Beispiel sitzt jemand im Callcenter, der sich durch 4, 5 Systeme durchklicken muss, wenn der Kunde irgendwas wissen will. Während er dann noch mit dem Kunden redet, ist er schon mit einem halben Auge dabei, in der Applikation A irgendeine Kundennummer rauszufieseln, in Applikation B die Bestellung und Applikation C noch irgendwas anderes, beispielsweise die Rechnung. Das kann man zum Beispiel auch mit einem Bot automatisieren, der dann eben beispielsweise attended läuft, also in.
Das heißt, wenn ich angerufen werde, dann sehe ich schon direkt, hey, das ist gerade der Kunde, von dem kennen wir die Telefonnummer, guck mal, hier ist die letzte Bestellung, dass ich das schon in dem Moment, wo er anruft, quasi vorliegen habe. Sowas in der Richtung?
In dieser Richtung, genau, wenn du so komfortable Systeme schon miteinander verknüpft hast. Ja. Ja, ein banalerer Ansatzpunkt wäre, sagen Sie mir mal bitte Ihre Kundennummer, ich tippe die in eine kleine Interface-Maske ein, drücke auf den Knopf und im Hintergrund rödelt der Bot rum und sammelt alle Informationen, die zu diesem Benutzer in verschiedenen Systemen drin stecken, zusammen und zeigt mir die dann in einem an.
Ah, okay. Das heißt, wahrscheinlich ist es deswegen noch nicht in aller Munde, weil wir das an vielen Stellen, wo es eigentlich notwendig wäre, vielleicht noch gar nicht tun. Also ich denke mir, denk gerade so drüber nach, wo ich mir sowas wünschen würde, wären ja direkt irgendwie all die ganzen Ämtergänge, die man so hat, wo es einfach darum geht, diese Maske auszufüllen, wo man doch noch mit Zettelkram zu tun hat. Das heißt, da so Teilaspekte, die vorher vielleicht manuell waren, mal in ein Formular zu kippen, um wenigstens die Datenerfassung vielleicht ordentlich zu haben und dann einzelne Prozessschritte zu adressieren. Verstehe ich das richtig?
Vielleicht ein Aspekt, so der andere Aspekt ist letztendlich, was Thorsten auch aufgeführt hat, über mehrere Applikationen. Das heißt, wir reden da letztendlich mehr oder minder mit Fachabteilungen oder wenn es im Amt ist, um irgendein Bürgerbüro, wo sich ein Sachbearbeiter um etwas kümmert. Und ich habe vielleicht einen Eingang von Informationen, aber diese Informationen müssen in verschiedensten Applikationen verarbeitet werden, weil die da halt einfach hinterlegt werden müssen. Vielleicht nicht alles, aber zumindest Teilaspekte. Und da klicke ich mich letztendlich als Anwender quasi von Anwendung zu Anwendung durch. Copy und Paste ist ein schönes Stilmittel. Das heißt, ich mache Copy und Paste, mache die nächste Anwendung auf, suche mir irgendwas raus, nehme wieder da einen Wert her, trage das irgendwo wieder woanders ein. Und somit habe ich letztendlich einen Drehstuhlprozess. Also das heißt, ein Mensch, der sich auf dem Bürostuhl dreht, von links nach rechts und sich durchklickt. Und wenn wir das im Prinzip zusammengeklammert bekommen durch einen Bot, der das tut, dann würden wir im Prinzip so einen Drehstuhlprozess letztendlich automatisieren oder zumindest teilautomatisieren. Und in der Regel geht es ja dann auch um das Thema Menge und Masse. Das heißt, wenn ich das einmal, in der Woche tun muss als Sachbearbeiter, dann lohnt sich möglicherweise ein Bot nicht. Es sei denn, ich will grundsätzlich meine Arbeit dokumentieren. Das ist sicherlich jetzt auch mal ein ganz klarer Nutzen, dass man seine Arbeit über so eine Technologie letztendlich dokumentieren kann. Aber wenn wir jetzt mal Richtung Amt denken, viele, viele Bürger, die viele, viele Dinge wollen, damit habe ich ein Massenproblem. Ja, in der Versicherung ist es genauso. Wie sieht es mit dem Schadenregulierungsprozess oder Ähnliches aus? Das heißt, das Fahrrad, was gestohlen wird und was angezeigt wird, das kommt sicherlich öfters mal vor, als dass ein Containerschiff letztendlich untergeht. Ja, und dann geht es wirklich einmal um die Sache und natürlich auch um die Menge.
Ja, ich glaube, das ist doch sehr unterschiedlich und hat auch manchmal ein bisschen was damit zu tun, mit was für Kunden hat man es da eigentlich zu tun und was ist so die Erwartungshaltung. Ich erinnere mich, ich habe jetzt gerade wegen einem konkreten Fall vor 2 Tagen meiner Versicherung eine E-Mail geschrieben wegen einem Reiserücktritt. Und ich merke schon, ich fühle mich etwas unwohl damit, dass ich nicht direkt eine Response bekommen habe, wenigstens von einem Automaten, der sagt, sehr geehrter Herr Barz, wir haben Ihre Nachricht erhalten, wir kümmern uns zeitnah darum, damit ich weiß, ich habe wenigstens auf meiner Seite alles richtig gemacht, sondern warte jetzt wahrscheinlich darauf, dass einfach jemand diese Mail tatsächlich liest und da tatsächlich etwas tut, was bei mir eher so den Eindruck erweckt, ich habe was falsch gemacht, ich muss nochmal auf 3 anderen Wegen manuell irgendwo Arbeit machen, damit ich das Gefühl habe, dass was passiert. Ne?
Genau. Ja, es geht ja letztendlich ja auch zu überlegen, wo kann denn dieses Thema RPA tatsächlich Nutzen stiften? Und da hast du ja eigentlich schon einen Punkt angesprochen, ne? Also das heißt, effizient, Geschwindigkeit, schnell eine Information zurückzuspielen, also da eine Qualität und eine, in dem Fall ja, was dich jetzt in der Versicherungsfall angeht, ja auch um das Thema Kundenbindung und Kundenservice nach oben zu drehen. Und dann ist es ja auch ein ganz klares Effizienz-, Qualitätsthema mit vielen, vielen Effekten da rein, die natürlich einzahlen, dass wir da halt auch Geschwindigkeit mit so Bots reinbringen. Weil klar, ein Bot, der ist geduldig, der macht seine Arbeit und das macht er halt 24/7, je nachdem, wie ich das eingestellt habe. Und der Sachbearbeiter, ja, der hat einfach seine Büro-Office-Zeiten, wo er was tun kann. Und damit kann man natürlich den Mitarbeiter, den Sachbearbeiter in der Versicherung entlasten, dass er halt wirklich sich konzentriert auf die Dinge, was halt ein Bot dann möglicherweise nicht kann oder wenn das persönliche Gespräch tatsächlich notwendig ist, weil klar, Schaden hat ja auch einen psychologischen Effekt. Dafür brauche ich Menschen, die mit Menschen kommunizieren. Aber ich sage jetzt mal, Stück für Stück Dinge abarbeiten, vorzusortieren etc. Ja, das kann alles ein Bot machen und kann einmal die Belegschaft im Unternehmen entlasten, auf der anderen Seite natürlich den Kunden auch ganz klar signalisieren, hier, wir kümmern uns um dich und das läuft jetzt.
Ja klar, also ich meine, das hat ja schon einen Impact, wenn ich nicht dreimal anrufe und frage, was ist mit meinem Call, sondern einfach auch irgendwie einen Link kriege, wo steht, guck mal hier, wir haben dir hier einen Vorgang geöffnet, du kannst auf der Website mal nachgucken, wie ist denn da so der Status. Dann habe ich wenigstens so das Gefühl, abgeholt zu sein und verursache nicht noch weiteren Aufwand an drei verschiedenen anderen Stellen. Das sind ja auch irgendwie alles Menschen, die dann ans Telefon gehen, da Dinge machen. Ich glaube, das unterschätzt man und gerade in der Masse ist das dann, gibt es bestimmt auch noch Menschen, die noch ungeduldiger sind, als ich das bin. Und das ist schon irgendwie auch eine Kostenersparnis, verstehe ich. Also so wie ja bei allen Themen, wo wir durch Automatisierung dafür sorgen, dass die Qualität besser wird, die Nachvollziehbarkeit besser wird und Menschen entlastet werden und sich eher auf das konzentrieren, was der eigentliche Mehrwert ist und nicht stumpf irgendwie Dinge von links nach rechts zu schieben. Was ich mich dabei frage, ist, das bedeutet ja jedes Mal, dass ihr auch einen Blick auf den Prozess als solches haben müsst. Ja, also es fängt ja wahrscheinlich irgendwie damit an, dass man sagt, guck mal, wie macht ihr das heute? Was sind so die Sachen, die ihr davon, die am einfachsten sind? Also erstmal das Klassifizieren, Qualifizieren dieser Prozesse und dann irgendwie zu gucken, wo sind so die Punkte, wo man wahrscheinlich low-hanging erstmal anfangen kann und sagen kann, guck mal hier, da ist eine Datenerfassung, die passiert manuell mit Zetteln, dann machen wir mal eine Maske vor und dann gucken wir mal weiter. Das ist, glaube ich, das, was so Brot- und Buttergeschäft ist, oder?
Ja, kann man so sagen. Würde ich so sagen, das Qualifizieren von Prozessen ist mit einer der wichtigsten Dinge, wenn man sich mit RPA auseinandersetzt. Denn es gibt in Anführungsstrichen nichts Schlimmeres, als wenn man mit Gewalt versucht, einen Prozess mit RPA-Mitteln abzudecken, der dafür nicht geeignet ist. Vielleicht noch einen ganz kurzen Teilaspekt auch dazu. Wieso sollte man sich denn überhaupt mit RPA beschäftigen an der Stelle, wenn es doch auch andere Mittel gibt? Ne? Du kannst ja zum Beispiel auch irgendeine Programmierung nehmen, sagen, ja, wir waren ja bei dem Formular beispielsweise, Webformular. So, jetzt könnte ich doch hingehen und sagen, na super, ich schnapp mir doch irgendeinen Schnittstellenprogrammierer, der bastelt mir jetzt das genau zusammen für diesen Prozess und am Ende habe ich das Ganze doch in Technik gegossen. Wieso muss ich denn jetzt einen Bot holen, der das macht? Und da kamst du jetzt gerade schon ganz schön mit der Vorlage zur Richtung Prozessen, ja. Der Techniker wird sich in der Regel nur dafür interessieren, dass seine Schnittstelle funktioniert und dass er das richtig hinbekommt. Wenn wir jetzt mit dem Thema RPA um die Ecke kommen, haben wir tatsächlich erstmal die gesamte Geschäftsprozesslandschaft vor uns. Wir gucken uns an, was passiert eigentlich vorne dran, bevor wir an die Schnittstelle drankommen, was für Daten übertragen wir in der Schnittstelle. Wie passiert das Ganze? Wo sitzt der Mensch dabei? Macht irgendetwas? Welche Teilstrecken kann ich automatisieren? Kann ich tatsächlich einen Prozess end-to-end automatisieren? Also sprich auch über verschiedene Schnittstellen hinweg. Ja, dann hätte ich nämlich, wenn ich jetzt das Ganze mit einem IT-Projekt anfangen würde, dann sagen, ja, ist ja kein Problem. Also ich gucke mir den Prozess an. Ich sag mal, in einem Jahr sind wir fertig. Wir brauchen ungefähr 60, 70 Manntage und noch ein bisschen was an Testing. Und da kommen wir dann mit dem Thema RPA und sagen, ja, wir gucken uns die Strecken an, die passen, die wir digitalisieren können. Sind dann vielleicht für den Gesamtprozess mal mit 20 Tagen unterwegs in der Entwicklung und haben dann am Ende eine Abdeckung von vielleicht 70-80% aller Fälle, die da drüber laufen. Ja, das ist nämlich auch oftmals so ein Thema. Der Mensch wird nicht komplett rausgenommen aus dem, sondern oftmals ist der Mensch immer noch sozusagen das Backup für genau die komplizierten Fälle, die ein Bot nicht machen kann. Ja, wir reden also oftmals, wenn wir über RPA reden, nicht über die 100% Lösung, ja, die man so im Kopf hat. Ja, der Bot macht jetzt alles und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das kann sein, dass wir das auch so hinbekommen. Aber in sehr vielen Fällen ist es so, dass man sich anguckt, was sind denn die Standardfälle, ne, die 80%, die ich erreichen muss, damit sich das errechnet als Use Case und die werden dann tatsächlich dann auch angegangen, ja. Und dafür haben wir natürlich dann verschiedene Qualifizierungstools, wo wir dann zum Beispiel fragen, ja, wie oft ändern sich denn jetzt beispielsweise die Bildschirmmasken? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ich will ja nicht dauernd an meinem Bot ran und wieder nachjustieren müssen. Wie stabil ist das Ganze? Also von der Anwendungsseite her, wie viele Ausnahmefälle gibt es denn eigentlich? Ja, also was ist denn der Standard? Oftmals merkt man das ja dann in der Qualifizierung. Der Mensch, der einem das erklärt, sagt dann, ja, wir machen das immer so. Und dann kommt so nachher noch, ja, aber da gibt es ja noch den Fall oder ja, den gibt es auch noch. Und man muss da also auch schon von der Fragetechnik oftmals ein bisschen dann tiefer bohren, dass man eben auch die Ausnahmefälle mit rauskriegt. Und dann aber vorsichtig sein, dass man nicht sagt, oh ja, wir versuchen jetzt jede Ausnahme auch noch mit abzubilden, weil dann sind wir nämlich vielleicht doch wieder bei dem 60-Tage-Projekt und nicht irgendwie bei einem 10- oder 20-Mann-Tage-Projekt.
Vielleicht nochmal ergänzend dazu, das heißt, das Thema Automation per se, wenn man das mit nach vorne trägt und RPA ist dann natürlich, da steckt das A drin, ja, für Automation. Und wenn wir in der IT unterwegs sind, IT-Automation, über IT-Automation sprechen, klar, ich habe ganz viele andere Werkzeuge, die in sich natürlich einen sehr hohen Automationsgrad haben, wo ich sehr viele Dinge schon mit automatisieren kann. Und ne, wenn ich in der IT bin, mit der IT spreche, dann kann es durchaus sein, ja, den richtigen Ansatz mit RPA zu finden, könnte dann schon mal schwierig sein. Und das, was der Thorsten ausgeführt hat, ist ja letztendlich so die Interaktion zwischen Mensch und Maschine und zwischen Maschine und Maschine. Und das heißt, da drehen wir das Ganze ja eigentlich um und sagen, ja, uns interessiert in Anführungszeichen nicht die Technik dahinter, weil wir haben ja unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ja, wir haben Legacy-IT, wir haben alte Legacy-IT, ja, wir haben vielleicht modernere, wir haben Cloud-Services, ja. Das heißt, Unternehmen, die, sagen wir mal, salopp gesagt, historisch gewachsen sind, finde ich ja alles Mögliche vor. Und da habe ich die Möglichkeit, halt mit diesem Thema RPA das auf eine Basis zu setzen, dass ich da halt auch einen guten Backbone dazu schaffe, dass ich keine Punkt-zu-Punkt-Verbindung baue, sondern das auf einer Plattform aufsetze. Die kann ich überwachen, die kann ich monitoren. Sage ich mal, alles, was ich komplett autonom automatisieren kann, prima, benötige ich. Aber wir haben dann immer diesen Business-Aspekt. Das heißt, da bewegen wir uns aus der IT heraus, sondern kümmern uns um den Schadenregulierungsprozess oder den Bürgeranmeldungsservice für Heirat und Namenswechsel und was da alles da mit beispielt, eine Kfz-Anmeldung. Da gibt es ganz, ganz viele Fälle. Und dann bewegen wir uns ganz schnell aus diesem Thema IT-Automation heraus.
Was ich mich da mal immer frage, ist, wie oft habt ihr da Fälle, dass ihr lang gewachsene Prozesse seht, dann mal aufdröselt, wie viele manuelle Interaktionen da drin sind und sagt, Leute, sag mal, wir haben da mal ein bisschen rausgezoomt. Macht das überhaupt Sinn, dass wir das so machen und sollten wir das vielleicht nicht ein bisschen verschlanken? Also habt ihr da auch Fälle, wo durch den Klassifizierungsprozess einfach auch aufgedeckt wird, dass manche Prozesse einfach nicht wirklich sinnvoll sind und da drei, keine Ahnung, der Antrag A38 irgendwie drin ist und alle irgendwie quer durch die Gegend laufen, obwohl es doch eigentlich eine Abkürzung gäbe, man die bloß nicht kennt, weil so viele Personen involviert sind oder sowas?
Ja, ich sag's mal anders, ich will es mal anders formulieren. In der Regel wird ein Bot, ein Prozess, so wie er mal vom Menschen abgehandelt wurde, nicht zu 100% mehr in der genau gleichen Reihenfolge oder auch nicht mehr genau mit den gleichen Schritten durchlaufen. Das liegt schon oftmals daran, dass, wie gesagt, wir oftmals Ausnahmen haben, ja, die wir vielleicht gar nicht mit aufnehmen wollen, sondern sagen so, ab diesem Punkt ist der Bot raus aus dem Geschäft. Auf der anderen Seite, wo du schon angedeutet hast, natürlich gibt es auch Optimierungsmöglichkeiten, ja. Und manche Prüfung, die gemacht wird, basiert darauf, dass es mal einen Riesenaufreger gegeben hat, ja. So nach dem Motto, da ist eine Rechnung durchgelaufen und da hat keiner drauf geguckt und dann ist das Ding geplatzt und dann gab es Riesenärger und seitdem haben wir den Prozess, dass jeder jetzt bitte noch zweimal drüber guckt. So. wenn wir dann einen Bot haben, der muss nicht zweimal drüber gucken, der hat seine Programmierung in Anführungsstrichen, der weiß dann, Rechnungsbetrag größer sowieso, dann muss der halt nochmal zur Freigabe beispielsweise und alles, was drunter ist, kann er durchwinken. Also klar haben wir da Optimierungsmöglichkeiten und das kommt ja dann auch in Beratungsgespräch mit raus. Ja? Also RPA ist nicht nur, da kommt jemand, der macht irgendwas und dann ist er wieder weg, sondern im Wesentlichen ganz, ganz großer Teil ist die Vorbereitung und die Analyse dessen, was da eigentlich getan wird. Wenn die zu kurz kommt, dann läuft man nämlich tatsächlich wieder in die Gefahr, dass man einfach Dinge stumpf umsetzt, die keinen Sinn ergeben oder keinen Mehrwert ergeben. Ne? Also einen schlechten Prozess, den ich vorher schon hatte, dann einfach mit technischen Mitteln irgendwo abzubilden, ergibt eventuell auch wieder einen schlechten Prozess, der nicht richtig funktioniert oder der hakt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Verstehe. Axel, du hast vorhin so ein Wort genannt, das habe ich auch noch nicht häufig gehört, Process Mining. Was ist damit eigentlich gemeint oder ist das das, worüber wir gerade eigentlich reden?
Nein, das ist tatsächlich eine wissenschaftliche Disziplin, die wir mit auch hernehmen für die Identifikation von Prozessen, wie sie tatsächlich gelebt werden. Ja, also das heißt, das ist nochmal eine andere Disziplin, die wir bei uns hier aus dem Fachbereich betreiben. Das heißt, wir können mit Process Mining Prozesse, was die Datenlage angeht, tatsächlich reingucken und so Systeme vom SAP runtergebrochen in irgendwelchen Service-Management-Systemen, in Supply-Change-Themen, je nachdem, in was für einer Firma ich unterwegs bin, haben ja dann verschiedene Prozesse einen anderen Gewicht. Da guckt man rein. Da geht es auch mehr um das Thema Wert. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein super Quell für mal quasi unten drunter zu gucken, weil ne, man weiß, ich habe die Dokumente so und so festgelegt, so und so dokumentiert, wie immer mein Prozessmodellierungstool und meine Dokumentation im Unternehmen aussieht. So, das habe ich mir mal ausgedacht vor so und so vielen Jahren. Das wird dann getan. Und dann das gegenüberstellen gegen dem, wie es tatsächlich gelebt wird. Und da sind immer Überraschungen drin. Und diese Überraschung, die können wir natürlich für so eine Untersuchung hervorragend heranziehen, dass wir sagen, ja, also das, was der Thorsten auch gerade aufgeführt hat, ein schlechter Prozess, der durchgeführt wird und den tun wir jetzt schlecht automatisieren, ist ja nichts geholfen, sondern da können wir tatsächlich auch in die Prozessberatung reingehen, was wir natürlich dann entweder zumindest adressieren, wo wir dem Kunden sagen, so, ah, komm, da müsst ihr nochmal Hand anfassen. Oder aber wir können auch tatsächlich diese Leistung auch bereitstellen, dass wir da in die Beratung reingehen.
Hm. Was ist da so euer üblicher Job? Also ich meine, das eine, was ich mir gut vorstellen kann, ist, man geht halt hin und führt so eine Plattform ein oder nutzt vielleicht irgendwie einen Cloud-Service, auf dem sowas dann abgehandelt wird und automatisiert den Prozess. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass ihr, ich sag mal, Hilfe zur Selbsthilfe gebt und die fachlich am weitesten drin sind und technisch affin sind, dazu enabled, vielleicht auch solche Plattformen zu bedienen und Selbstprozesse zu implementieren. Von daher würde mich da mal interessieren, wie verläuft sowas und was sind da so eure Erfahrungen? Macht sowas überhaupt Sinn oder macht es eher Sinn, dass einfach jemand, der sich am besten mit der Plattform auskennt, die Prozesse baut, statt andere zu enablen, das zu tun? Oder keine Ahnung, wie sieht das da so aus?
Da sprichst du ein gutes Thema an. Also es ist ja so, dass das schon eher ein technisches Thema ist, so ein Bot zu bauen. Ja, das ist also nicht unbedingt so, dass das jeder mal so einfach aus dem Stegreif machen könnte. Da gibt es auch genügend Schulungsmaterial dazu. Jetzt muss man den Hersteller ein kleines bisschen in die Parade fahren, die ja immer propagieren. Es gibt den sogenannten Citizen Developer. Das heißt, der Herr oder die Dame, die diesen Prozess tagtäglich tut, die kann ja doch mit ein bisschen Training das Ganze selber machen. Ja, wenn ich genug technikaffines Personal da habe, was auch ein Interesse daran hat, sich inhaltlich mit den Themen auseinanderzusetzen, kann ich je nach RPA-Tool sicherlich eine gewisse Hilfe zur Selbsthilfe dann auch leisten, dass dann eben der Mensch, der damit tagtäglich arbeitet, auch Prozesse anpassen oder vielleicht auch komplett umsetzen kann. Da hängt es ein Stück weit am Tool. Die meisten sind Low-Code-Plattformen, ja, mit denen wir zu tun haben. Es gibt ein paar, die sehr programmierlastig sind. Aber nichtsdestotrotz, ab einem gewissen Komplexitätsgrad brauche ich eigentlich schon einen Programmierer oder jemand, der mit einem Programmier-Background unterwegs ist. Ja, der muss ein bisschen skripten können. Aber von der Logik her, die er nachher in den Bot einbaut, muss er halt schon ein bisschen denken wie ein Programmierer ab einem gewissen Punkt, damit das Ding dann auch Hand und Fuß hat. Was wir da tun ist, wir gucken uns natürlich an, mit welchen Kunden haben wir es da zu tun. Wenn die tatsächlich RPA-Entwickler haben oder Leute, die dafür dediziert ausgebildet werden sollen, dann enablen wir den Kunden natürlich, dass er dann auch Personal hat, was das leisten kann. Aber dieser, ich sage jetzt mal, Citizen-Developer-Gedanke, der sich da jetzt schon ein bisschen weiter etabliert hat, den würde ich mit ein bisschen Vorsicht ja, genießen. Denn man kann schnell mal auch irgendwelchen Spaghetti-Code zusammenwerfen, sag ich mal, oder einen Bot, der halt nicht ganz funktioniert. Mhm. Und da muss man halt einfach sehr vorsichtig sein, dass man die Leute auch nicht überfordert ja, mit den Themen. Und auch dafür gibt es jetzt beispielsweise Ansätze, dass man den Leuten dann eben, so wie der erfahrene Excel-Hero, sag ich jetzt mal, so ein paar Tools an die Hand gibt, die eben nicht ganz so tief in die Programmierung reingehen. Aber wie gesagt, hängt auch ein Stück weit von der tatsächlichen RPA-Plattform ab, wie stark ich in die Entwicklung reingehen muss und wie viel in Anführungsstrichen Plug and Play da drin steckt.
Vielleicht ergänzend noch, also klar, umso mehr ich automatisiere, desto wichtiger ist es natürlich auch das, was ich in meinen Bots dokumentiert habe, in den Abläufen, dass ich die auch aktuell halte. Weil es nützt mir nichts, wenn ich vor 3 Jahren einen Bot gemacht habe, der den Prozess, wie er sich vielleicht auch verändert hat, nicht so unterstützt, wie ich ihn benötige. Heißt also, ich muss natürlich auch die Automation immer aktuell und up-to-date halten. Und das ist natürlich so eine gewisse Gefahr, wenn man das halt einfach laufen lässt und meint, das wird schon gut gehen, wird man meistens eines Besseren belehrt. Und letztendlich ist das Thema Automation, das ist eigentlich schon ein Geschäftsführer- und Vorstandsthema, dass da im Prinzip ganz klar ein Center of Excellence aufgemacht wird, um diese ganzen Themen, ja, und da ist RPA aus meiner Sicht ein wichtiger Aspekt, mit verankert wird, dass da immer drauf geguckt wird, sind wir da noch auf dem Pfad der Tugend unterwegs? Wie sieht das denn überhaupt mit der Guidance aus? Wie sieht das mit Governance-Themen aus? Also das heißt, das hat ja auch wirklich Impact komplett aufs Unternehmen. Und wenn man sich dann halt auf das Thema Automation verlässt und die Automation geht trotzdem irgendwann nicht, und das kann passieren, dann ist der Schaden vielleicht auch gar nicht mal so gering. Ja. Und deswegen ist das Thema Stakeholder-Management, Center of Excellence, so die Stichwörter, die man nicht unterschätzen darf.
Es klingt für mich schon so ein bisschen wie, also ich sag mal, es ist ein bisschen mehr als ein paar Jahre her. Da gab es mal so eine Firma, die sich überlegt hat, wir bauen eine Sprache und nennen die Common Business Oriented Language, kurz COBOL, und enablen damit Menschen, die in der Finanzbuchhaltung oder anderen Disziplinen unterwegs sind, ihre Prozesse irgendwie in verständliche Programmiersprachen zu gießen, um damit, Geschäftsprozesse zu automatisieren, Eingaben zu automatisieren, Verarbeitung von großen Daten managebar zu machen. Und ich sag mal so, das ist natürlich immer alles auch eine Frage der Skalierbarkeit und dessen, wie lange sowas im Einsatz ist. Ich meine, wenn ich vor 20 Jahren angefangen habe, einen Logistikprozess innerhalb von einem Mainframe zu automatisieren, dann hatte ich vor 20 Jahren vielleicht 50.000 Kunden und finde mich nach 20 Jahren vielleicht mit einem Kundenstamm von 5 Millionen wieder und habe zwischendurch 3 andere Firmen mit akquiriert, die jetzt zu einem Firmenverbund gehören, womit es dann irgendwann auch einfach schwierig wird, der Skalierung hinterherzukommen, den Datenmengen hinterherzukommen und auch den neuen Anforderungen hinterherzukommen. Was auch wieder bedeutet, wenn sowas ein bisschen her ist und vielleicht sich die Technologie weiterentwickelt ist, dass da, Dinge, die heute Bleeding Edge waren, vielleicht doch auch zu Legacy werden und die Menschen, die es dann warten können, Stück für Stück eher in Rente entschwinden, als dass da neue nachkommen. Von daher frage ich mich, wie gehen wir heute mit diesen Plattformen, die ja dann eigentlich zum Kleber zwischen verschiedenen Prozessen werden, zum Kleber zwischen den Anwendungen werden, die einfachen Prozesse erstmal wegautomatisieren wollen oder besser nutzbar machen wollen. Wie kriegen wir das dahin, dass das wartbar bleibt, dass das skalierbar bleibt und sowas? Was tun da so die Firmen, die heute solche Plattformen bereitstellen?
Ja, also das ist eine gute Frage. Das bezieht sich auf das, was Axel schon so ein Stück weit gesagt hat. Also du wirst sicherlich einen RPA-Prozess, den du heute aufsetzt, in 20 Jahren definitiv aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr so vorfinden, wie er heute gelaufen ist. Es sei denn, es ist ein ganz stupider Prozess, der, ich sage jetzt mal, im besten Fall sogar ohne Benutzeroberfläche auskommt. RPA zeichnet sich ja ein Stück weit dadurch aus, dass eben Automatisierung stattfindet, nicht nur über, ich sage jetzt mal, REST-APIs, SQL-Abfragen oder sonstige Programmierschnittstellen, sondern tatsächlich über die Benutzeroberfläche. Und ich hatte auch schon mal angedeutet, wenn sich die Benutzeroberfläche ändert, muss ich auch gegebenenfalls meinen Bot ein Stück weit anpassen. Mittlerweile sind die RPA-Hersteller ja auch so weit, dass sie das Ganze so ein bisschen weiter fail-safe machen, dass minimale GUI-Änderungen nicht unbedingt zu einem Abbruch des Prozesses führen. Aber wie du schon sagtest, es ändert sich ja was vielleicht im Prozess, in der Gesamtinfrastruktur. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ich habe einen Bot, der 5 Applikationen bedient und eine dieser Applikationen wird jetzt ersetzt durch ein anderes Tool beispielsweise. Dann kann ich den Prozess nach wie vor sicherlich auch mit RPA weiterhin durchführen lassen. Aber ich muss im Sinne von Wartung nochmal da dran und diesen Teilbereich, der sich jetzt geändert hat, aktualisieren. Ja, also RPA lebt sehr stark natürlich davon, dass man eben auch reingeht, die Prozesse aktuell hält, weil in dem Moment, wo ich, sage ich jetzt mal, einen Fehler habe, wo der Bot nicht mehr weiterkommt, ist der ganze Prozess ja eigentlich erstmal tot, ne? Also an der Stelle. Da läuft da nichts mehr weiter. Und das ist ja sicherlich nicht im Interesse des Business. Also von daher muss ich immer dran gehen, da was tun. Und hier sind wir dann ja auch oftmals in so einem relativ kurzen Entwicklungszyklus. Ne? Also wir reden jetzt nicht unbedingt davon, dass wir ein neues Release machen und ja, dann so in 3-4 Monaten haben wir dann irgendwann mal wieder einen funktionierenden Bot. Sondern in der Regel hast du ja jemanden, der dann die Produktion überwachen muss, gucken muss, oh, der Bot ist jetzt auf die Nase gefallen, heute haben wir gar nichts mehr durchgekriegt. Was ist passiert, ne? Also hat da jemand jetzt an der Applikation irgendwas gedreht, ist irgendwas mit den Berechtigungen? Und man muss sehr schnell reagieren, je nachdem auch, wie viel Durchsatz so ein Bot macht, ne? Ganz klar. Also wenn du jetzt irgendwie so einen Prozess hast, der nur einmal die Woche läuft und ob der jetzt heute läuft oder in 2 Tagen, ist es egal. Ja, dann hast du sicherlich nicht den gleichen Druck wie zum Beispiel ein Bot, wo 5 Callcenter-Mitarbeiter jetzt erstmal auf den Händen sitzen, weil sie nichts mehr tun können, weil der Bot irgendwo ausgestiegen ist. Ne? Da musst du natürlich sofort reinspringen und dann auch jemanden haben, der dann auch den Prozess so weit wieder gerade biegen kann, dass da möglichst schnell geholfen wird. Das kommt zum Glück nicht so häufig vor, aber hier reden wir ja schon davon, dass du auch Leute hast, die im Prinzip die Produktion überwachen und gegebenenfalls dann auch mit dem Erste-Hilfe-Koffer gleich Gewehr bei Fuß stehen, wenn was nicht so läuft, um dann eben auch direkt einzugreifen. Ne? Auch das muss mit Governance natürlich geregelt sein. Also es kann nicht sein, dass dann irgendeiner im Quelltext rumfuscht und mal schnell wieder was hinbiegt und nicht dokumentiert, so wie Axel schon sagte, dann irgendwann mal hast du so einen Prozess, der funktioniert zwar irgendwie, aber eben ohne die nötige Governance geht das gar nicht, weil dann hast du am Ende Wildwuchs. Ja.
Die gute Beste alte
sind immer Excel-Makros. Ne? Das Excel-Makro, was irgendwo da ist von vor 3 Generationen, was keiner mehr genau kennt, was so einigermaßen noch das tut, was es soll, aber eigentlich nicht mehr. Deshalb musst du noch an 5 Stellen nachjustieren, wenn das Ding mal gelaufen ist. Aber besser als gar nichts, sagt sich ja meistens der Fachanwender dann, ne? Also wenn ich jetzt alles machen müsste, wäre nicht so doll. Also nehme ich lieber das olle Makro und ändere dann 5 Stellen nochmal manuell ab. Und sowas willst du ja nicht mit RPA am Ende des Tages. Mhm. Das soll ja dann schon richtig funktionieren.
Aber Enrico, du hast ja auch gerade was ganz Wichtiges gesagt hinsichtlich Systeme, die es schon lange gibt. Ne? Wenn ich mal Richtung Legacy gucke, ne, eine AS400, SAP-Systeme, das findet man ja immer und immer wieder vor. Und da geht es ja um den Wert, um den Value. Wir sprechen ja hier gar nicht mehr rund um das Thema IT, sondern eigentlich Business, über das Business, wo quasi der Wert ja auch über die Prozesse dann generiert wird, wo ich irgendwann mein Geld verdiene als Unternehmen. Deswegen hat das natürlich eine hohe Impact letztendlich. Aber natürlich habe ich die Möglichkeit, mit dem Thema RPA auch ein Stück Investitionssicherheit zu machen. Weil klar, wenn ich jetzt ein System habe, eine AS400, ganz viele Dinge vereint, die ganz, ganz wichtig sind, das kann ich ja nicht von heute auf morgen einfach mal wegtun und was Neues dahinstellen, weil da zigtausende von Mannjahre zum Teil reingeflossen sind. Also sprich, das Thema Investition einhergeht, hochgradig angepasste Dinge habe an meinem Unternehmen, aber trotzdem die Herausforderung habe, ein Stück Modernisierung zu machen, weil ich Microservices habe, weil ich da, sage ich mal, einen Austausch mit einem, was weiß ich, B2C, B2B im Retail habe, wo ich mit modernen Dingen plötzlich einhergehen muss. Und da hilft mir natürlich auch ein Stück RPA, vielleicht auch weitere Dinge wie IDP, dass ich letztendlich diese Investition, die ich über die zig Jahrzehnte getan habe, auch mir sichern kann als Unternehmer. Und ja, über solche Dinge sprechen wir natürlich auch mit unseren Kunden.
Ich muss mich da gerade so ein bisschen zurückerinnern, das ist bestimmt schon mehr als 10 Jahre her, damals noch in der Ausbildung. Ich habe mal beim Logistiker gearbeitet und da gab es einen Arbeitsschritt für Katalogversand. Also da gab es halt jeden Morgen einen Task, den man tun musste, damals noch auf der AS400, jetzt wo du es halt sagst. Da musste man Listen abgleichen mit Anzahl Katalogen, die in bestimmten Niederlassungen drin sind. Und es war halt eine ganz normale Azubi-Aufgabe, das hattest du morgens von 8 bis 10 zu tun. Da hast du von der linken Seite in die rechte Seite bei der AS400 geguckt, wie viele Kataloge sind da, wie viele sollen wohin und hast das einfach eingetackert. Ich sag mal, der schlaue Azubi hat sich natürlich für den Schritt irgendwie überlegt, wie kriegt er die Daten links ausgelesen und rechts ordentlich eingetackert und hat sich dann halt einen Bot dafür gebaut und konnte währenddessen Kaffee trinken und irgendwie in der Kantine schnacken und andere haben es dann halt abgearbeitet. Ich glaube, der große Unterschied, der sich hier seitdem ergeben hat, ist, dass du nicht mehr einzelne Rechner hast oder einzelne Clients, die dann für sich ihre Prozesse automatisieren oder in ihrem Terminal tolle Makros hinterlegen, sondern dass es heute Plattformen gibt, an die ich solche Prozesse auslagern kann und dann sagen kann, ich designe den jetzt und pack den dann auf diese Plattform und danach kann dann zentrales Monitoring aller automatisierten Prozesse, die durch ein ähnliches Bot-Framework gemacht werden, auch gewährleistet werden. Und das ist ja schon ein Quantensprung zu dem, was irgendwie in der Frontend-Test-Automatisierung passiert ist, damit man sicherstellt, dass ein CRM irgendwie noch so funktioniert, wie es funktionieren soll oder wie es im letzten Release funktioniert hat. Ich würde gerne ein bisschen mehr jetzt mal Butter bei die Fische geben und sagen, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus? Und Thorsten, ich glaube, du bist ja ein Paradebeispiel dafür, also dich wird es ja irgendwann in der Karriere gepackt haben, du hast irgendwann mal mit Dokumentenmanagement Dinge gemacht, warst dann im Output-Management tätig, was ja auch heißt, da kommt viel rein und irgendwann werden die Anforderungen wahrscheinlich höher, dass wenn da steht, Rechnungsbetrag größer X, geht dieses Dokument jetzt in diese Queue, damit es entsprechend da freigegeben wird. Alles, was kleiner ist, wird irgendwie links durchgewunken. So stelle ich mir das zumindest in meinem Kopf gerade vor. Und du bist ja irgendwann dann wahrscheinlich genau auf das Thema aufgesprungen und hast gemerkt, ei, das macht irgendwie ganz schön Spaß, das zu machen und hast dich dann so Stück für Stück über die Plattformen, die dir zur Verfügung gestanden haben, wahrscheinlich genau in diese Richtung entwickelt. Blind Guess zumindest mal. War das so und wie bist du da überhaupt so reingerutscht?
Schön wär's, muss ich sagen. Den Zahn muss ich dir leider gerade ziehen. Es lief alles ein bisschen anders. Es ist tatsächlich so, dass ich bei einer Firma, die im Bereich Outsourcing unterwegs war, mit dem Thema RPA zum allerersten Mal in Berührung gekommen bin. Also wir haben auch dieses Document Processing gemacht, mehr oder weniger intelligent, ja, hinten dran, mit einer eigenen Plattform. Und wir hatten auch ein Team, was im Prinzip Backoffice-Tätigkeiten getan hat im Rahmen von Dienstleistungen. Und die haben tatsächlich so ähnlich, wie du das beschrieben hast, Daten bekommen aus Sales-Systemen oder CRM-Systemen, wenn man so möchte, die dann in ein ERP-System einzugeben waren. Ne? Und zwar alles remote, zwar in unseren Räumlichkeiten durch auch unser Personal, aber im Prinzip remote für einen externen Kunden. Und irgendwann sagte dann mal unser Produktionsleiter, ja, das muss doch auch anders gehen. Wir müssen Kostensenkungen machen. Ja, da kommt jetzt so ein böser Begriff, den man oftmals mit RPA in Verbindung bringt vielleicht, der Bot klaut mir meinen Arbeitsplatz. Das war tatsächlich damals der Gedanke, ja. Wir wollen tatsächlich Personal reduzieren, hatten aber noch keine Ahnung, was RPA eigentlich so wirklich kann und worauf man achten muss. Ne? Also alles, was man heute unter Best Practices zusammenfassen würde, das hat es damals vielleicht schon ansatzweise gegeben, davon hatten wir aber überhaupt keine Ahnung und auch das Management hatte keine Ahnung, hat nur gesagt, da sitzen so viele Leute, jetzt kaufen wir so viele Roboter und dann wird es billiger. Ne? Und dann leg mal los. Dann super hat man Idee. Also ganz blauäugig sich hingesetzt, ohne das mit dem Kunden im Detail durchzusprechen und hatte alle Fehler sozusagen gemacht, die man heute mit Best Practices ausschließen würde. Ja? Man würde eigentlich sagen, hast du mit dem Kunden gesprochen? Nö, haben wir nicht. Wir sind einfach auf die Applikation los. Ja, wieso ändert er denn alle 3 Wochen das Interface? Das darf der doch gar nicht. Ja, natürlich, ist ja eine Kundenapplikation, darf er. Ja, dein Problem, wie du es jetzt wieder hinkriegst, dass du dann deine Prozesse da abgebildet bekommst. Also so kam ich da dran, hatte dann tatsächlich auch ein Team von ein paar Leuten mitgeführt und wir waren eigentlich nur noch am Hinterherprogrammieren. Aber auf der anderen Seite war es auch eine schöne Sache, wenn man das Ding erstmal zum Laufen gekriegt hat, ja, und auch gesehen hat, welches Potenzial dahinter steckt letzten Endes, wenn man die Dinge richtig macht und strukturiert auch RPA-Projekte aufsetzt, was man dann tatsächlich damit leisten kann, ja, dass man eben nicht der super Techie-Entwickler sein muss, der da in C-Sharp oder Java oder sonst irgendwie rumprogrammiert, sondern dass wir einfach wirklich mit Drag and Drop bisschen Programmierung vielleicht noch hinten dran, ja, oder Konfiguration, je nachdem, welches Tool man hat, super Ergebnisse erzielen kann, ja, und das Ding ja auch dann irgendwann mal stabil laufen. Also das hat mich fasziniert, muss ich sagen. Ich war also von der Ausbildung her nicht unbedingt ein Softwareentwickler, sondern kam mehr so aus dem Projektmanagement raus, habe natürlich auch ein bisschen vorher Programmiererfahrung gehabt in verschiedenen Skriptsprachen, aber sowas, das war halt so 2016, 2017 war ganz neu für mich, ja, dass man sowas auch machen kann, ja. Testautomatisierung hatte ich ja schon mal gehört, habe ich auch ein bisschen gesehen. Aber im Endeffekt, dass das prozessübergreifend funktioniert, also sprich nicht prozess-, sondern applikationsübergreifend, muss ich eigentlich sagen, funktioniert, das war eben die Faszination daran. Und einfach dann auch mal wirklich in so einem Team zusammenzuarbeiten und zu sehen, hey, das Ding, das kann ja echt buchen, ja. Das kann ja echt Buchungen durchführen. Wenn man das erste Mal gesehen hat, hey, dann hat man sich gefreut wie ein Schneekönig. Heute lockt das keinen hinterm Ofen mehr vor. Man muss ja auch sagen, es gibt viele Prozesse, gerade im Backoffice-Bereich, Rechnungswesen-Themen oder so, wo schon viele, viele Bots laufen, die einfach stupide Buchungen durchführen. Mhm. Also das ist für mich so, wie ich dazugekommen bin. Das hat mich gepackt damals. Und ich bin dann auch von diesem Dienstleister mal zu einem deutschen RPA-Hersteller gewechselt, habe dort gesehen, aha, guck mal an, die Bots laufen ja ähnlich, aber die Technologie drunter ist eine ganz andere. Da habe ich sehr viel gemacht im Bereich, ich sag mal in Anführungsstrichen, Marketing, Unterstützung. Also ich war nicht im Marketing angestellt, aber gerade das Thema Sichtbarkeit erzielen für diesen deutschen Hersteller im Markt, ne, mit dem Tool und dann auch neue Ideen, die dann eben da reinkamen, die eben weggingen von dem reinen Doing, ja, dass dann ein Bot läuft, mehr hin zu dem prozessualen Ansatz, dass man eben auch das Thema hat, wenn man mal so einen Bot irgendwo eingesetzt hat, dass man versucht, das als Plattform im Unternehmen zu etablieren. Weil oftmals haben wir festgestellt, naja gut, wir haben jetzt diesen einen Prozess mit einem Bot automatisiert. Ja, das ist dann halt der Rechnungswesen-Bot oder das ist meinetwegen der Backoffice-Bot. Aber das Thema, was dann viele Hersteller hatten oder auch, auch die Kunden selber, das Ding skaliert plötzlich gar nicht mehr in der Form, dass ich diesen Bot theoretisch, oder nicht diesen Bot, aber einen Bot, den ich schon habe, der 8 Stunden am Tag arbeitet, 16 Stunden lang Däumchen drehen lasse, wo ich doch theoretisch noch viel mehr mit dem machen könnte. Aber es kommt keiner auf mich zu, keiner will irgendwie diesen Bot nutzen, weil keiner genau weiß, wofür das Ding da ist. Das ist halt der Rechnungswesen-Bot oder das ist halt der, keine Ahnung, Marketing-Bot, ja. Das ist dann so ein Thema, was mich dann noch weiter angetrieben hat, eben auch zu sagen, ja, wir müssen das Thema breiter aufstellen, dass die Leute überhaupt erstmal kapieren. So ein Bot ist nicht für einen Zweck gebaut, sondern der Bot, der kann ganz, ganz viele Prozesse machen. Na, und da bin ich jetzt gerade dran, das versuche ich mit dem Axel auch so ein bisschen in die Köpfe der Leute reinzukriegen, dass wir das Thema auch unternehmensweit skalieren können.
Mhm. Was sind denn da so die Tools, wo du sagst, das ist so ein typisches Go-To? Wenn du ganz viel Excel hast, dann nimmst du das. Oder wenn du SAP machst, dann ist das und das besser. Und wenn du eher technisch unterwegs bist, nimmst du dies. Oder wenn du nur auf Low- oder No-Code-Ebene unterwegs bist, ist das und das Folgendes besser. Gibt es so eine Unterscheidung? Oder ist das eigentlich egal, mit welcher Technologie man arbeitet? Und welche sind denn da so die großen Player im Markt, wenn du die nennen möchtest?
Also ich sage jetzt mal 4 Namen, die ich einfach mal reinschmeißen werde. Ja, eigentlich Blue Prism als der Vorreiter im RPA, ja, das Urgestein, was es erfunden hat. Da hieß es nur vielleicht noch gar nicht mal RPA und die haben es schon gemacht. Dem wird nachgesagt, ich kann es also nur von dem, was ich selber so ein bisschen aus YouTube rausgesehen habe und auch von Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die es bedient haben, kann ich nur sagen, sehr programmierlastig, ne? Angeblich auch sehr stabil. Also das heißt da, wenn das der Prozess mal läuft, dann läuft der richtig und dann fällt er auch nicht so oft auf die Nase. Ist allerdings dann nicht mehr so mit diesem Gedanken, ja, wir haben da einen Citizen Developer, der da mal selber ein bisschen rumfrickeln kann. Das kann man da an der Stelle, glaube ich, komplett vergessen, so wie ich es verstanden habe. Da braucht man echte Programmierer, die dann auch wirklich programmieren. Dann das Tool der Wahl, mit dem ich dann zuerst konfrontiert wurde von meinem Chef damals, der sagte, hier hast du, mach mal. Das war UiPath, das war so 2016, 17. Da steckt dann Visual Basic for Applications oder C#, nicht Visual Basic for Applications, VB, also Visual Basic. Das Application streichen wir gerade mal wieder. Das steckt da drunter. Das heißt, da sollte man sich ein bisschen mit beschäftigt haben. Ganz ohne Kenntnisse in VB kommt man mit UiPath nicht aus. Da muss man zwangsläufig sich auseinandergesetzt haben mit.
Aber das passt und, ja dann direkt wieder zu denen, die Excel-Makros sowieso schon advanced-mäßig geschrieben haben.
Ne? Ja, das ist richtig. Also jemand, der sich mit Excel-Makros rumgeschlagen hat, der wird sich auch mit UiPath nicht so schwer tun an der Stelle. Da habe ich tatsächlich da auch von der Programmiersprache sehr viele Parallelen, ne? Dadurch VBA und VB eben verwandt sind. Wenn ich dann jetzt nochmal ein bisschen weiter gucke mit einem Hersteller, mit dem ich auch mal unterwegs war, ist Automation Anywhere. Automation Anywhere hat eine eigene Programmiersprache. Die haben jetzt 2019 ein neues Produkt rausgebracht, was eigentlich komplett Cloud-basiert ist, da ist auch die Entwicklungsumgebung in der Cloud. Die haben eine eigene Konfigurationssprache. Die ist nicht Visual Basic, die ist auch nicht C# oder sonst irgendwas, sondern das ist halt deren eigene Programmierung. Da muss man sich auch mit ein bisschen beschäftigen. Die ist aber deutlich weniger komplex, ja, um das mal so zu sagen. Also da muss ich ein paar Dinge kennen, muss wissen, wie sie funktionieren, muss aber nicht so tief steigen wie jetzt bei einem UiPath, wo ich tatsächlich deutlich mehr Komplexität auch reinbringen kann, wenn ich es möchte. Ja, also da steht mir die komplette Entwicklungskiste sozusagen offen, wenn ich das möchte. Während hin bei Automation Anywhere, klar, kann ich zum Beispiel auch Python-Code mit benutzen. Also da gibt es einen Interpreter, der mit dabei ist. Und ich kann auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Java-Entwickler im Unternehmen habe, ja, dann könnte ich mir überlegen, ja, will ich mich mit UiPath beschäftigen, wo ich halt in der Microsoft-Welt ziemlich stark verortet bin, wo ich dann vielleicht auch Module mit C-Sharp oder so dazu schreiben kann, die das Ding aufrufen kann. Oder, wie gesagt, wenn ich Java-Programmierer habe, naja, ein Automation Anywhere hat die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel selber Pakete schreibe in Java und die dann auch dort integriere. Also es ist natürlich schon ein Riesenunterschied, dann je nachdem, wie dann eben auch meine Technikertruppe ausgestattet ist. Ja, kann ich mir schon genau überlegen, nehme ich lieber das eine oder eben das andere. Aber so ein, ich sag mal, easy Einstieg kann man sicher mit Automation Anywhere finden. Wenn ich jetzt überhaupt keinen Hang zur Technik habe, wenn ich eher so ein bisschen technischer unterwegs bin, auch schon mal mit Excel ausgetobt habe, dann ist UiPath sicherlich auch keine Herausforderung in dem Sinne. Ja, aber man muss sich halt trotz alledem immer mal ein bisschen auch mit der Technik beschäftigen. Da gibt es auch endlos viele Schulungsmöglichkeiten. Wenn man sich auf den Herstellerseiten mal tummelt und die mal anguckt, dass man sich da eben ausbilden kann. Aber so, ich sag mal, ein kleines Proof of Concept oder mal schnell ein Bot zusammengezimmert, hat man eigentlich, wenn man jetzt Automation Anywhere und UiPath die zweimal nimmt, ruckzuck. Und die vierte Plattform, von der ich jetzt auch nicht so viel erzählt habe, das wäre jetzt zum Beispiel die Microsoft Power Plattform mit Power Automate. Auch da bin ich natürlich in der Microsoft-Welt erstmal vorneweg unterwegs. Ne? Also das habe ich selber jetzt noch nicht genutzt, aber das soll auch relativ easy in Anführungsstrichen sein, wenn man sich damit erstmal wieder auseinandergesetzt hat. Ist aber wieder eine etwas andere Philosophie als Automation Anywhere und UiPath.
Ich glaube, es ist halt auch immer eine Frage, in welches Ökosystem man da so vordringt. Ne? Ich denke, viele Unternehmen werden irgendwie damit konfrontiert worden sein, dass sie Richtung Microsoft 365 gegangen sind und damit ihre ganze Office Suite und damit auch Daten, viele davon halt irgendwie in die Cloud gebracht haben, dann vielleicht auch mit Forms schon mal angefangen haben zu arbeiten und dann auch da wiederum Bots nehmen können, um das weiter zu verarbeiten. Ja? Also da mag ja auch bei manchen so der Einstieg heute ganz anders liegen als der vor, oder auch die Möglichkeiten, ne, als die so vor 5, 6 Jahren halt waren. Von daher glaube ich, öffnet sich da auch einiges Neues. Wenn ich so drüber nachdenke, würde ich sagen, habe ich an der einen oder anderen Stelle auch Tools, die das im privaten Sektor tun. Wenn man da mal in den Bereich der Heimautomatisierung guckt und sowas wie If This Then That Apps nimmt, wo man auch sagen kann, hier, wenn eine Nachricht reinkommt per Messenger, dann geh doch mal hin und pack einen neuen Eintrag in die To-Do-Listen-App oder sowas. Oder wenn es abends 22 Uhr ist, dann mach doch mal die Türen überall zu, wenn es das Heimautomatisierungssystem erlaubt. Also ich glaube, da ist auch im Heimenthusiastenbereich schon einiges möglich. Ich habe auch einen Kollegen, den Volkmar, der ist auch öfter mal dabei gewesen, der hat jetzt angefangen, seine Dokumentation von Projekten und von Dingen, so seine Notizen quasi, so weit zu automatisieren, dass wenn er in Markdown bestimmte To-Dos schreibt, dann hat er N8N hinten ran, auch als Low-Code-Plattform, die dann das wiederum als To-Dos in seiner To-Do-App repräsentiert oder DNS-Einträge für ihn setzt, wenn er das halt dokumentiert. Und natürlich ist das, also löst für ihn das Probleme, ob andere die genau auf die gleiche Art und Weise sinnvoll lösen könnten, sei mal so dahingestellt. Aber ich glaube, die Verfügbarkeit an Plattformen, das einfach auch mal ausprobieren zu können und da so die ersten Schritte machen zu können, ist doch mal eine ganz andere, als das, weiß ich nicht, vor 10 Jahren war, wo man irgendwie das große Rational Testing Suite irgendwie fürs Unternehmen haben musste, was halt wirklich auch ein Invest war, um überhaupt loslegen zu können, versus heute gibt es das meiste wunderbar als Browser-Plugin, da kann man schon mal mit anfangen. Und da muss man sich hinten raus vielleicht ein bisschen Gedanken machen über Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Monitoring von solchen Dingen, weil da wahrscheinlich der einfache Einstieg dann doch nochmal etwas anders funktioniert als so der Enterprise-Ansatz. Ja?
Klar, also vielleicht um da drauf einzusteigen, du kannst, und so machen es ja auch viele Hersteller, ne? Jetzt im Business, ne? Du kannst als Heimanwender dich registrieren für eine Community Edition. Sehen wir mal die zwei, die wir vorher genannt hatten, mit Automation Anywhere, UiPath. Kannst dich da registrieren und kannst dann im Prinzip schon auf eigene Faust mit der entsprechenden Academy, die dann auch in der Regel kostenfrei dir zur Verfügung steht, dir das entsprechende Know-how aneignen, ja, was du dafür brauchst, um diese Bots erstmal zu bauen und selber mal so ein Hello World oder auch mal vielleicht was Komplexeres, ne, wie sind denn jetzt gerade die Aktienkurse, momentan sind es ja wohl nicht so gut, beispielsweise so einen Bot zu bauen, der dir da regelmäßig Sachen runterlädt und dir dann auch vielleicht per E-Mail mal einen Alert schickt, wenn du dann irgendwas tun solltest, ne, nach einem bestimmten Stichwort oder sei es auch drum, du kannst auch jeden Use Case, der dir halt gerade privat einfällt, mal als Hobby zusammenbasteln. Ja? Such mir ein neues Auto beispielsweise auf der Plattform XY.
Klar, wenn bei Twitter gepostet wird, dass gerade wieder PlayStation 5 vorhanden sind, dann schick mir doch bitte mal ganz schnell eine Nachricht, damit ich mir eine davon ergattern kann.
So ungefähr, genau. Also da sind die Beschränkungen eigentlich nur die Grenzen deiner Fantasie, was du damit machen kannst. Und die Plattformen sind auch mittlerweile fast so gut, dass du eigentlich fast alles damit machen kannst. Ne? Mhm. Klar, stehen hinter manchen Dingen auch Lizenzkosten. Sie werden dann zum Beispiel beschränkt, ja, oder Funktionalitäten, die ein bisschen eingeschränkt zur Verfügung stehen. Aber im Allgemeinen steht dir die Plattform fast komplett in der Cloud zur Verfügung. Und so kommst du dann ja auch relativ schnell bei einem Kunden beispielsweise durch die Tür, wenn du dann jetzt sagst, ja, wir würden Ihnen gerne mal zeigen, wie RPA funktioniert. Ach ja, wie denn? Ja, gar kein Problem. Haben Sie irgendeine Kiste mit Internetzugang? Ja, haben wir. Haben Sie Adminrechte? Ja, super, kein Thema. Wir installieren Ihnen den Robot. Der Server steht in der Cloud. Und innerhalb von 2 Wochen hat dann die Fachabteilung den ersten Use Case als POC mal gesehen. Ist total happy und die IT weiß aber vielleicht noch gar nicht, was ihr blüht, ja, wenn sie Pech hat und nicht mitgenommen wurden. Aber so schnell kann das tatsächlich gehen über diese Cloud-Technologie. Und manche dieser Plattformen, also kann man ja auch direkt in der Cloud jetzt nutzen. Ja, das heißt, im Endeffekt habe ich nur noch das Stück Software, was ich auf mein Endgerät installieren muss. Und der Server wird vom Anbieter oder vom Hersteller direkt gehostet. Ja, und ich kann dort in der Cloud alles machen. Administrativ und muss mich da noch nicht mehr um die eigene Infrastruktur kümmern.
Aber da denke ich, da habt ihr beide jetzt ja einiges erzählt, wo ich sage, da kann ich noch mal einen draufsetzen, das finde ich sehr gut. Also ja, wie es so ist, mit dem Essen kommt der Appetit, Plattformgedanken, man macht mehr, das ist ganz klar, so wie du das jetzt auch gerade aufgeführt hast, Thorsten. Aber Enrico, du hast ja auch gerade was Wichtiges gesagt. Das heißt, wir haben jetzt innerhalb des Gespräches dir da schon ein paar Gedanken in den Kopf gesetzt und da hat es bei dir jetzt schon mal hier losgetriggert. Das ist voll cool. Das ist genau das, was wir auch als Aufgabe sehen, dies zu tun, weil letztendlich ja das Thema Vorstellungskraft ist einfach wichtiger als Wissen, weil Wissen ist letztendlich auch begrenzt. Man hat jetzt kein geringerer gesagt als der Albert Einstein. Ich will mich jetzt nicht anmaßen, so ein schlauer Mensch wie Albert Einstein zu sein, wo er diesen Spruch vor 100 Jahren gesagt hat. Aber wir haben heutzutage Google, beziehungsweise Thorsten, du hast es ja prima gerade auch aufgeführt. Das heißt, ja, ich kann es im Kleinen, im Heimbereich ja einfach auch mal tun. Und dieses Simplifizieren der Welt, dass wir das auch einfach tun können und uns Wissen über Lernplattformen der Hersteller, über Tutorials, sonst wie, das heranzuziehen, das ist halt auch der Zeitgeist von heute. Und ja, wenn das der Albert gewusst hätte, aber wir wissen es ja jetzt. Und von dem her finde ich das einfach toll, dass wir auch in dieser Zeit leben und arbeiten dürfen.
Ja, absolut. Ja, Jungs, also vielen, vielen Dank für diesen wundervollen Einblick. Ich habe mir am Anfang schon so die Frage gestellt, okay, was könnte RPA irgendwie mit DevOps zu tun haben? Und ich sag mal, die Sachen, die man so tut, sind ja gar nicht so unterschiedlich. Wir versuchen Business-Anforderungen irgendwo umzusetzen und manchmal auch der Kleber zwischen einzelnen Komponenten zu sein, ohne jedes Mal gleich ein komplettes Entwicklerteam zu benötigen, weil der Task vielleicht doch einfacher ist und da einfach auch mal ein Framework für zu haben, so sagen zu können, ich schaufel Daten von links nach rechts, prüfe die vorher nochmal auf Validität und das ist der Prozess und der ist damit dann schon fertig und den packe ich auf die Plattform, sowie vielleicht auch 20 andere, die sich im Laufe der Zeit irgendwie ergeben und die mir irgendwie helfen, Value zu schaffen. Und dabei geht es nicht darum, irgendwie die Weltherrschaft an sich zu reißen und Low-Code-Plattformen zu nutzen, um damit alles andere, was an Individualsoftwareentwicklung da ist, zu ersetzen, sondern eher sinnvoll zu ergänzen und an bestimmten Skalierungen auch mal zu schauen, wie groß machen wir das? Und manchmal kommt man vielleicht auch an den Punkt, wo man sagen muss, ja, können wir damit machen, aber vielleicht global galaktisch nicht ganz sinnvoll. Und ich glaube, darum geht's. Und das ist die Expertise, die ihr da ja auch mitbringt, das zu analysieren, das zu verstehen und dann damit auch kleinere Projekte mal zuzulassen und auch dann mal eine Weile lang liegen lassen und betreiben zu können. Also spannendes Thema auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Einblicke dahingehend.
Gerne. Ja, das geht ja ganz nah mit diesem Thema agilen Mindset. RPA ist kein T800, sondern unterstützt letztendlich diesen Gedanken wie das Thema DevOps, RPA, IDP und Co. Das heißt, mein agiles Mindset nach vorne zu treiben und auch Dinge schnell umsetzen zu können, das steht da ganz klar im Vordergrund.
Ja, dementsprechend auch an euch als Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schön, dass ihr bis hier zugehört habt. Wenn RPA bei euch auch ein Thema ist und Low-Code-Plattformen dann doch irgendwie im Unternehmen auch mehr Anklang finden, als das vielleicht vorher der Fall war, würde mich auch interessieren, was da bei euch entsprechend los ist. Feedback und auch Ergänzungen zu dem, was wir heute gesagt haben, werdet ihr gerne los unter podcast@sva.de. Danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf jeden Fall, da in Zukunft mehr drüber zu hören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß.